Die Radio Wissen. Update.
Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich heute ausführlich zum Thema Flüchtlinge geäußert. Sie nannte die steigende Zahl der Asylsuchenden eine große nationale Herausforderung, die jeden angeht. Das ist heute unser Top-Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
So deutliche Worte hört man von Merkel sonst eher selten. Sie macht das Thema Flüchtlinge zur Chefsache und stellte direkt zu Beginn klar, fremdenfeindliche Hetze hat in Deutschland keinen Platz.
Wir wenden uns mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates gegen die, die andere Menschen anpöbeln, die andere Menschen angreifen, die ihre Unterkünfte in Brand setzen oder Gewalt anwenden wollen.
Merkel sprach sich dafür aus, bestimmte Vorschriften zu lockern, um die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften zu vereinfachen, etwa Regelungen beim Brandschutz.
Und deshalb ist es wichtig, dass wir schon sagen, deutsche Gründlichkeit ist super. Aber es wird jetzt deutsche Flexibilität gebraucht.
Merkel kündigte eine Gesetzesinitiative für den nächsten Flüchtlingsgipfel am 24. September an. Die CDU-Politikerin sprach sich unter anderem dafür aus, dass es Schnellkurse für Deutschlehrer geben soll, um mehr Sprachkurse für Flüchtlinge anzubieten. Außerdem will sie sich für schnellere Asylverfahren einsetzen und für mehr Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen. Dort sollen Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit direkt vor Ort sein, um festzustellen, welche Qualifikationen die Flüchtlinge haben. Merkel sprach auch die Verantwortung aller Staaten in der EU beim Thema Flüchtlinge an.
Europa als Ganzes muss sich bewegen. Die Staaten müssen die Verantwortung für asylbegehrende Flüchtlinge teilen.
Auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz fordert eine gerechtere Verteilung in der EU. Seiner Aussage nach werden 90% aller Flüchtlinge von gerade einmal 9 der insgesamt 28 EU-Staaten aufgenommen.
Wenn das der Geist der europäischen Gemeinschaft ist, dann gibt es keine gute Zukunft.
Die EU-Innen- und Justizminister wollen sich auf einem Sondertreffen Mitte September nochmal mit dem Thema Flüchtlingspolitik befassen. Beim Kampf gegen Schlepperbanden hat Österreich schon reagiert. Nach der Flüchtlingstragödie mit 71 Toten bei Wien letzte Woche kontrolliert das Land jetzt verstärkt Lastwagen und Kleintransporter. Auch Bayern hat die Fahndung nach Menschenschmugglern ausgeweitet mit speziellen Verkehrskontrollen an den Autobahnen. Außerdem wurde heute bekannt, dass Ungarn inzwischen hunderten Flüchtlingen die Weiterreise erlaubt. Die Polizei hält sie nicht mehr davon ab, in Züge Richtung Österreich und Deutschland zu steigen. Vor den Fahrkartenschaltern am Budapester Ostbahnhof bildeten sich lange Schlangen. Mehrere Züge sind auf dem Weg nach Wien an der österreichischen Grenze aber schon wieder gestoppt worden. Laut Polizei werden die Flüchtlinge an Bord kontrolliert. Wer schon in Ungarn Asyl beantragt habe, dürfe nicht nach Österreich einreisen. Dass Ungarn die Flüchtlinge jetzt ungehindert weiterreisen lässt, ist laut Kanzlerin Merkel wohl durch ein Missverständnis zustande gekommen. Die CDU-Politikerin betonte, dass Asylbewerber nach wie vor in das EU-Land zurückgebracht werden, in das sie zuerst einreisen. In Budapest hatte es Irritationen gegeben, weil Deutschland angekündigt hatte, diese Regelung für Syrer auszusetzen. Kritik an der Flüchtlingspolitik der EU kommt jetzt von der katholischen Kirche. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, betonte, bei der Rettung von Menschenleben dürfe Geld keine Rolle spielen.
Niemand soll an unseren Grenzen sterben müssen. Das muss das oberste Ziel sein.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Das Thema Flüchtlinge wird auch heute wieder heftig im Netz diskutiert. Einige Medienseiten haben ihre Kommentarfunktion wegen der vielen Posts sogar gesperrt. Zu den Flüchtlingszügen, die von Ungarn nach Deutschland fahren, schreibt Projekt Gold auf tagesschau.de. Spätestens mit der Kapitulation der Ungarn vor den Flüchtlingen und Migranten sollten die Grenzen zum Osten und zu Österreich von den Deutschen wieder lückenlos kontrolliert und bei Bedarf sogar geschlossen werden. Ohne Kontrolle ist eine Registrierung der Reisenden nicht möglich und die Rückführung in ein sicheres Drittland fast unmöglich und wir zahlen die Zeche für die Versäumnisse anderer. Soldev twittert sarkastisch, ach ja, Ungarn, wisst ihr noch, ihr besorgten Bürger, als ihr Ungarn aus ganz anderen Gründen toll fandet? Auch die Rede heute von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde im Netz verfolgt. Florian Gartmann von Spiegel Online twitterte: Erste Bilanz, Merkel erfindet sich nicht neu, aber so klar und deutlich war sie selten. Eddie26723 kritisiert auf tagesschau.de: Wie üblich ist Frau Merkel wieder einmal Jahre zu spät. Gerade von der Person, die die Oberste der Exekutiven sein soll und die Richtlinien der Politik vorgeben soll, erwarte ich schlicht und einfach, dass hier umgehend reagiert wird.
Was sonst noch wichtig war?
In der Ukraine sind Proteste gegen ein Autonomiegesetz für die Rebellengebiete in Gewalt umgeschlagen. Vor dem Parlamentsgebäude in Kiew kam es zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und tausenden Nationalisten. Es sollen mehrere Sprengsätze gezündet worden sein. Ein Mensch wurde getötet. Außerdem gibt es mindestens 100 Verletzte, darunter viele Angehörige der Nationalgarde. Bernd Großheim berichtet.
Die Proteste der Menge richteten sich gegen die Verabschiedung eines Gesetzes, das eine Verfassungsänderung ermöglichen soll. Damit könnten die von pro-russischen Separatisten besetzten Gebiete im Osten des Landes mehr Selbstverwaltungsrechte bekommen. Die Ukraine würde damit eine Bedingung des Abkommens von Minsk erfüllen. Die vorwiegend nationalistischen Demonstranten in Kiew aber sind strikt dagegen, betrachten die Entscheidung von 265 Parlamentsabgeordneten als Verrat, als Sieg der russischen Besatzer der Ostukraine. Die Rada stimmte heute in erster Lesung für den Gesetzentwurf. Um die Verfassung tatsächlich zu ändern, sind in der zweiten Lesung allerdings 300 Ja-Stimmen notwendig.
Aus Mount McKinley in Alaska wird wieder Denali. Die US-Regierung hat entschieden, dass der höchste Berg Nordamerikas seinen alten Namen zurückbekommt. Denali, das ist der traditionelle Name der Ureinwohner und bedeutet der Große. Seit 1898 hieß der Berg in Alaska offiziell Mount McKinley in Gedenken an den 25. US-Präsidenten William McKinley, der bei einem Attentat starb. Der aktuelle US-Präsident Barack Obama ist heute zu einer Konferenz nach Alaska gereist. Die befasst sich mit dem Klimawandel und der Zukunft der Arktis. Nichts geht mehr. In der Fußball-Bundesliga ist eben die Transferzeit zu Ende gegangen. Kurz vor Schluss wurde jetzt noch bekannt, Fußball-Nationalspieler Julian Draxler wechselt von Schalke zu Wolfsburg. Das haben beide Clubs bestätigt. Schon vorher hatte der Weggang von Kevin De Bruyne aus Wolfsburg für Aufsehen gesorgt. Der belgische Nationalspieler wechselt zum englischen Vizemeister Manchester City. Wolfsburg kassiert dafür 75 Millionen Euro. Damit ist es der teuerste Transfer in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.
Was noch wichtig wird.
Die Love Parade vor 5 Jahren in Duisburg. Es sollte eine ausgelassene Party werden. Das Ganze endete aber in einer Katastrophe. Bei einer Massenpanik starben 21 Menschen, mehr als 500 wurden verletzt. Morgen beginnt der erste Zivilprozess zu dem Unglück. Ein Feuerwehrmann hat geklagt. Er war bei der Love Parade vor 5 Jahren in Duisburg im Einsatz und ist seitdem nach eigenen Angaben traumatisiert und arbeitsunfähig. Der Feuerwehrmann fordert 90.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld, und zwar vom Land NRW, vom Veranstalter Rainer Schaller und dessen Firma Lopavent. Außerdem will er erreichen, dass auch künftige Folgeschäden bis zu einer Höhe von weiteren 60.000 Euro übernommen werden.
Und sonst in der Welt?
Die Regierung Japans will mehr Geld fürs Militär ausgeben. Das 4. Jahr in Folge wird deshalb der Wehretat aufgestockt. Insgesamt sollen rund 37 Milliarden Euro mehr fließen. Das Geld soll vor allem für Stützpunkte auf japanischen Inseln im Ostchinesischen Meer verwendet werden. Japan und China streiten seit Jahren um die Vorherrschaft in dem Seegebiet. Es geht vor allem um die Gas- und Ölvorkommen dort. Wegen des Streits will Japans Regierung auch die Militärstrategie ändern. Erst vor kurzem hat das Unterhaus beschlossen, dass Soldaten in Zukunft auch im Ausland kämpfen dürfen. Japan hat vorher jahrzehntelang einen pazifistischen Kurs verfolgt. Erst am Wochenende hatten wieder tausende Japaner gegen die neuen Militärpläne demonstriert. In Swasiland ist heute großer Feiertag. Der König des kleinen Landes im Süden Afrikas erwartet rund 40.000 Mädchen und Frauen zum alljährlichen Schilfrohrtanz. Die Teilnehmerinnen müssen noch Jungfrau sein und sie könnten von König Mswati III. Auserwählt werden, ihn zu heiraten. Das Fest ist umstritten. Kritiker sagen, damit wird letztlich nur die unbeschränkte Macht des Königs gefeiert. Er ist der letzte absolute Monarch in Afrika. Viele finden aber auch, mit dem Ritual werden die Frauen zum bloßen Sexobjekt gemacht und abgewertet. In diesem Jahr hat ein schwerer Unfall die Feier überschattet. Auf der Fahrt zum König ist am Freitag schon ein Lastwagen mit dutzenden Frauen verunglückt. Die Zahl der Todesopfer ist unklar. Oppositionelle sprechen von 65 Toten, die Behörden von 13. Als Beweis ihrer körperlichen Fitness präsentiert sich die russische Spitze jetzt beim Krafttraining. Der Kreml hat entsprechende Fotos von Präsident Wladimir Putin und dem Regierungschef Dmitri Medvedev veröffentlicht. Darauf pumpt Putin in seiner Sommerresidenz im Schwarzmeerkurort Sotschi seine Muskeln an Kraftgeräten auf. In den Kommentaren dazu heißt es, in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche müsse die Führung Stärke und Einigkeit zeigen. Putin und Medvedev werden übrigens auch beim Grillen und beim Teetrinken gezeigt. In den sozialen Netzwerken und von Medien erntet die Aktion reichlich Spott. Zum Beispiel, weil die Politiker augenscheinlich an sehr teuren US-amerikanischen Geräten trainieren. Wegen der Spannungen mit dem Westen im Ukraine-Konflikt rufen russische Politiker sonst aber gerne dazu auf, auf US-Waren oder aus der EU zu verzichten. Kreml-Chef Putin stellt seine körperliche Verfassung immer wieder in den Sommerferien unter Beweis. Damit will er nicht nur eigene Stärke demonstrieren, sondern auch seinen Landsleuten Vorbild für ein gesünderes Leben sein. So war er auch schon schwimmen zu sehen oder mit freiem Oberkörper reitend.
Wissensnachrichten.
In der Stadt zu leben hat auf den ersten Blick ja viele Vorteile. Kurze Wege, viele Kneipen und Bars. Der Supermarkt ist direkt um die Ecke, aber das Stadtleben bringt auch negative Seiten mit sich. Man atmet öfter dreckige Luft ein und damit Feinstaub, den vor allem Autos und Fabriken in die Luft blasen. Forscher aus Polen haben jetzt festgestellt, dass dreckige Städte auch schon für junge Leute zum Gesundheitsrisiko werden. Tobias Jopka aus den Wissensnachrichten. Das gilt nicht nur für Smogmetropolen wie Peking, sondern auch für uns hier in Europa?
Ja, die Forscher haben es ganz konkret am Beispiel der Stadt Krakau untersucht. Da heizen tausende Haushalte mit Kohle und damit gehört die Stadt zu den dreckigsten in Europa. Die Forscher, die haben dann geschaut, wie das die Gesundheit bei 16- bis 22-Jährigen von da beeinflusst im Vergleich zu Altersgenossen aus der Stadt Lublin. Das ist zwar auch eine Großstadt, die Luftverschmutzung da ist aber nur etwa halb so groß wie die in Krakau.
Und die jungen Krakauer waren öfter krank als die Leute aus Lublin?
Ja, die Forscher haben sich auf die Blutwerte konzentriert und das Risiko untersucht, später Herz-Kreislauf-Probleme zu bekommen. Und bei den 16- bis 22-Jährigen aus Krakau waren eher bestimmte Entzündungszeichen vorhanden als bei den Leuten aus Lublin. Und wenn so ein Entzündungsprozess schon mal im Gange ist, dann bedeutet das laut den Forschern auch ein höheres Herzinfarktrisiko.
Du hast gesagt, Krakau ist eine der Städte mit der schmutzigsten Luft in Europa. Wie sieht's denn hier bei uns in Deutschland aus?
Die dreckigste Stadt hier, das ist Stuttgart mit einem Feinstaubwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. In Krakau, da ist der Wert aber mit knapp 60 Mikrogramm deutlich höher. Und in Lublin, da liegt er bei etwa 30. Das ist ungefähr so viel wie in München und in Köln.
Vom Großstadtdschungel jetzt mal in die Natur. Ameisen sind ja eher unbeliebte Insekten. Sie krabbeln in der Küche rum, stören beim Zelten und manchmal beißen sie auch. Ein dänischer Forscher sagt jetzt aber, dass wir eine positive Fähigkeit der Ameisen stärker nutzen sollten, und zwar die als Schädlingsbekämpfer. Heißt das dann in Zukunft Ameisen statt Chemikalien auf den Feldern?
Ja, es geht um umweltfreundlichere Landwirtschaft. Der dänische Forscher hat sich mit Weberameisen befasst. Die gibt es im tropischen Afrika und von Indien bis Nordaustralien. Er hat 70 Studien verglichen, zum Beispiel zu Kakao- oder Palmölplantagen, und geprüft wurde, ob es Unterschiede bei der Ernte gibt, wenn Ameisen oder Chemikalien als Schädlingsbekämpfer eingesetzt werden. Das Ergebnis war, dass auf den Plantagen, wo Ameisen die Schädlingsbekämpfung übernommen haben, die Ernte oft mindestens genauso üppig war wie da, wo Chemikalien eingesetzt wurden. Und obendrein sind Ameisen auch noch billiger und belasten die Umwelt nicht so stark wie chemische Mittel.
Was macht die Insekten denn so wirksam gegen Schädlinge?
Ja, sie bauen Kugelnester, indem sie Blätter in Baumkronen verkleben, und dann starten sie ihre Beutezüge in alle Richtungen und schnappen sich zum Beispiel Raupen oder Käfer, die es auf Blüten und Früchte abgesehen haben. Andere Insekten wie Blattläuse, die verschonen sie aber und gehen mit ihnen sogar Beziehungen ein, von denen beide profitieren. Die Ameisen, die beschützen die Läuse vor anderen Räubern, und dafür bekommen sie nahrhaften Honigtau, der sie im Kampf gegen Schädlinge stärkt.
Wie praktisch. Und passend zum letzten Sommertag kommt noch diese Meldung aus Schottland. Forscher haben eine neue Eisrezeptur entwickelt, die bei Hitze weniger tropft.
Ja, die neue Eiscreme der Unis Edinburgh und Dundee schmilzt langsam. Ein Ein Eiweiß bindet darin Luft, Fett und Wasser zusammen. Dadurch bleibt die Masse stabiler. Das Protein, das kommt schon natürlich in anderen Lebensmitteln vor und auch in Bakterien. Die neue Verbindung soll aber nicht nur bewirken, dass das Eis bei Hitze länger hält. Sie sorgt auch dafür, dass sich keine Eiskristalle bilden und die Masse feiner und glatter wird. Der Geschmack, der bleibt dabei angeblich gleich. Noch kann man das super hitzefeste Eis aber nicht selbst probieren. Die Forscher rechnen damit, dass es in 3 bis 5 Jahren soweit ist.
Vielen Dank, Tobias Jobka aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Auch am Abend ist es oft noch ordentlich heiß. Abkühlung ist aber zumindest stellenweise in Sicht. Über dem Westen und Nordwesten ziehen Schauer und Gewitter weg. Davon gibt's morgen noch mehr, und zwar im ganzen Land. Die Temperaturen liegen dann bei 19 Grad im Norden und 32 Grad im Südosten. Mittwoch kühlt es sich ab auf 17 bis 24 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.